Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lieben, kann ich einmal das erste Bild schon bekommen? Vielen Dank. Die Predigtreihe um unseren Altar haben wir letzte Woche mit diesem Bild erklärt und ich möchte darauf noch einmal eingehen, weil sicherlich nicht alle von euch letzte Woche da waren. Wir haben verstanden, dass das ganze Bild um den Altar herum aus verschiedenen Ebenen besteht. Von oben nach unten betrachtet der Himmel, der sich über den Altar wölbt, dann dazwischen, zwischen Himmel und Erde schwebend eigentlich das Kreuz, dann eine Ebene, in der sich lauter Engel befinden, 6 Stück, und dann 6 Figurengruppen, die nicht alle von Menschen handeln, sondern 4 von denen handeln von Menschen, nämlich die äußeren und die inneren am Kreuz. Und die jeweils mittlere Gruppe hat ein eigenes, ganz anderes Thema. Auf der von euch aus gesehen rechten Seite die 4 Elemente und auf der von euch aus gesehen linken Seite in der Mitte die Zeit. Wir werden natürlich versuchen, das alles so gut wie möglich zu erklären. Aber mal sehen, ob ihr alle Wochen von heute an noch da seid oder alle Gottesdienste, dann habt ihr natürlich eine Gelegenheit, den gesamten Altar in seiner gesamten Schönheit zu verstehen und ich würde auch raten, dem so nachzukommen. Heute beschäftigen wir uns mit der Gruppe der Bootsleute und sie sind auf der von euch aus gesehen linken Seite vom Kreuz. Und ich habe einen Text dazu ausgesucht, der nicht der vorgeschlagene Predigtext für heute ist, sondern ein Text aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Verse 9 bis 13. Ich lese ihn einmal vor. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Wenn du dich jetzt fragst, was hat das bitte mit den Bootsleuten zu tun, am Ende der Predigt sagst du hoffentlich, jetzt habe ich's. Aber im Moment sind wir noch auf dem Weg dahin. Wir nehmen einmal die zweite Folie, sodass ihr wirklich genau wisst, wo wir heute sind. Zwischen den oberen beiden Strichen sind die Engel. Das wird der hintere Teil der Predigt sein, der Engel, der die Bootsleute begleitet und bewacht. Und zwischen den unteren beiden Strichen, da werden wir uns heute bewegen bei den Bootsleuten und ihr werdet nachher gleich die Bootsleute nochmal auf Fotos genauer sehen, weil das von euch von hinten wahrscheinlich nicht zu erkennen ist. Die Folge, die wir uns für diese ganze Reihe ausgedacht haben, ist nicht einfach von links nach rechts oder von rechts nach links, sondern wir haben versucht, eine gewisse Logik reinzubringen. Und wenn ihr, wie gesagt, alle Predigten hört, dann werdet ihr feststellen, deswegen macht es einen Sinn. Das erkläre ich heute nicht alles, aber ich sage euch jetzt mal, dass heute die Bootsleute links vom Kreuz dran sind und nächste Woche die Soldaten rechts vom Kreuz. Als Otto Flath diesen Altar geschnitzt hat, glaube ich inzwischen, dass er eigentlich dem Auftraggeber, nämlich der Kirche, so ein bisschen ein Ei gelegt hat. Denn da sind so manche Konstellationen drin, von denen ich denke, das hat er doch absichtlich gemacht. Da hat er sich doch was bei ausgetüftelt. Und wenn man sich nämlich die Figurengruppen und die Engel dazu anschaut, und in diesem Fall ist es tatsächlich relevant bei den Bootsleuten und den Soldaten, dann merkt man, der Engel über der zivilen Schifffahrt, links vom Kreuz, über die wir heute reden, hält segnend eine Hand über einen dieser Bootsleute, über den Steuermann. Der Engel bei den Soldaten, der quält sich im Gebet. In einer Garnisonskirche. Da denkt man doch, ein Schalk, wer Arges dabei denkt. Naja, und so geht es dann weiter in der Abfolge. Das kommt ja alles in den nächsten Wochen. Feststellen kann man, dass diese Gruppen, also diese 6 aus Stämmen gearbeiteten Figurengruppen, jeweils eine eigene Geschichte erzählen. Jede ist auch in gewisser Weise in sich geschlossen, aber manche sind auch direkt aufeinander bezogen. Wenn ihr euch den Altar genau anschaut, werdet ihr zum Beispiel bei den Fischern und bei der Zeit, das wird Lutz wahrscheinlich erklären, wenn er dann bei den Fischern dran ist, euch mal zeigen. Da gibt es so Beziehungen zueinander Und man muss schon sagen, dass eine Predigtreihe über diese Figuren, übrigens alle Betrachtung dieser Figuren, ist natürlich eine Geschichte der Deutung. Es ist das Nacherzählen einer Geschichte, so wie wir sie sehen, wie sie sich dem Betrachter darstellen. Die Figuren zum Beispiel haben so einen Charakter. Wenn man, wie ich selbst, in Schleswig-Holstein groß geworden ist, erkennt man nicht sich selbst, aber seine etwas grimmig dreinschauenden Nachbarn wieder. Manche von denen haben sehr starke Unterarme und einen ziemlichen Kinnbacken. Und wer schon mal in Strande bei den Fischern war, da bin ich ja groß geworden, dann weiß man, alles klar, da sind sie wieder. Man kann das aber auf sehr verschiedene Weise deuten, historisch betrachtet oder in Bezug auf unsere Gegenwart heute. Die Deutung in 7 Predigten, mal sehen. Die Kernbotschaften heute, die möchte ich jetzt am Anfang schon mal sagen und ihr werdet sie gleich aufspüren können, gehen um die Aufgabe in unserem Leben, mit ihrer Freude und ihrer Härte. Es geht um Brüder und Schwestern in ihrer Unterschiedlichkeit. Es geht um den Segen Gottes in den Engeln und um Jesus, der an unserer Seite steht. Die Bootsleute, die nächste Folie. So ziemlich aus der Nähe betrachtet, und ich habe mir eine Leiter in die Kirche geschleppt, um die Fotos zu machen, so ziemlich aus der Nähe betrachtet, sieht man erstmal verschiedene Ebenen. Hier ganz im Hintergrund sieht man nur so ein Gewand und eine Hand. Da ist der Engel, da kommen wir am Ende hin. Davor ein etwas älterer Mann. Wenn man ihn genauer anschaut, merkt man, der hat einen anderen Status als der, der ganz vorne steht. Vorne steht ein einfacher Matrose mit einem Riemen. So habe ich das gelernt, mir hat es doch jemand erklärt. Ich bin ja kein Seemann, offenkundig nicht. Ein Riemen, also ein Ruder, würde der Unkundige, wie ich sagen. Aber das Ruder bei einem großen Schiff bezeichnet eigentlich hinten das, was am Schiff dran ist. Also insofern, ein Riemen hat er. Seine Bluse, also sein Hemd, weist den als einen einfachen Matrosen aus. Er ist ein jüngerer Mann. Kein wirklich ganz junger Mann, schon voll ausgewachsen, aber er ist ein Mann, schon ein Erwachsener. Sein Karriereweg ist schon vorgezeichnet. Wer in dem Alter noch Matrose ist, wird nicht mehr weit kommen, auch nicht in der zivilen Schifffahrt. Er kommt also vermutlich nicht aus einer Familie, die reich ist oder einen hohen Bildungsstand aufweist, denn er konnte offenbar nur diesen Weg gehen. Er ist mit seinem Erwachsenenalter noch dabei, harte Arbeit zu machen, denn der Riemen, den er in der Hand trägt, ist ein Werkzeug der harten Arbeit. Der Steuermann, der hinter ihm steht, wird ausgezeichnet durch ein Steuerrad. Das seht ihr jetzt gerade noch nicht auf dem Bild, glaube ich, aber auf einem der nächsten Bilder wird es kommen. Er trägt eine andere Kleidung, nämlich einen Mantel. Er hat einen völlig anderen Status als der im Vordergrund. Der Engel hinter ihnen gehört in ihr Leben hinein und wir werden nachher sehen, dass er eine große Bedeutung hat für ihr Leben. Die Gesichter unserer beiden Menschen, des Matrosen und des Steuermanns, sind freundlich, aber abwartend. Ihnen nähert man sich nicht so leicht. Es sind Schleswig-Holsteiner. Wer von euch aus dem Süden kommt, weiß, wovon ich rede. Nur extrovertierte Leute, die so ein bisschen munterer sind, wie ich, sind leicht zugänglich. Ja, ich weiß, da lachen einige von euch, aber verglichen mit Urschleswig-Holsteinern doch schon. Diesen beiden, dem älteren Steuermann, dem die Haare schon schwinden, und dem jungen Matrosen, der Tatkraft ausstrahlt, nähert man sich nicht so leicht. Sie wirken nicht sehr nahbar. Sie sind von ihrer Aufgabe gefangen. Die Attribute ihrer Tätigkeit bewirken das, dass man das sofort denkt. Die sind beschäftigt. Ich denke sie sofort auf einem Schiff, das ja eigentlich gar nicht da ist. Und doch reichen Riemen und Steuerrad, um mir den Eindruck zu vermitteln, das Schiff wäre quasi da. Wir sehen einmal das nächste Bild. Ihr Blick geht ganz geradeaus. Das hat das Leben sie natürlich gelehrt. Also Bootsleute müssen den Blick geradeaus halten. Sie müssen den Horizont suchen. Sie schauen nicht nach links oder rechts oder gar zurück. Anders als andere Figuren in unserem Altar schauen sie nicht in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Sie haben eine Haltung gefunden, die durch ihre Aufgabe geprägt ist. Es sind so gerade Menschen, denen traut man irgendwie einen guten Charakter zu. Aber es sind auch ernste Menschen. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet, haben wir im Römerbrief gerade gehört. Fröhlichkeit kann ich bei Ihnen nicht erkennen. Geduld, ja. Die können was aushalten. Ob sie beten? Keine Ahnung. Zum Kreuz schauen sie jedenfalls nicht. Ihre Wirklichkeit spielt in den Jahren vor dem Motor. Das Steuerrad auf unserem Bild oder in unserem Altarbild gehört noch zu einem Segelschiff und die Riemen zu einem Beiboot, das noch mit Muskelkraft bewegt wird. Ich möchte einmal das nächste Bild bitte sehen. Das ist die Fünfmastbark Kopenhagen. Das Bild seht ihr im Original übrigens auch hier in der Kirche heute hängen an der Kanzel. Ich habe es mal von zu Hause mitgebracht, denn wir sind durch ein Flohmarktfund glückliche Besitzer eines der wenigen Originalbilder dieses Segelschulschiffs. Es war das letzte Schiff dieser Takelung, das überhaupt fuhr. Und es ist 1921 vom Stapel gelaufen, aus Stahl gebaut und verschollen 1928 im Südatlantik, die Kopenhagen. Aus dieser Zeit stammen unsere beiden Bootsleute. Da wird noch gerudert. Und ihre Wirklichkeit ist sehr von zweien der Elemente geprägt, nämlich von Wasser und Luft, die wir auf der rechten Seite im Altar sehen. Und sie sind darauf sehr unterschiedlich gut vorbereitet. Der Matrose in seiner Matrosenbluse, in seinem Hemd, ist ganz anders gestellt als der Steuermann in seinem Mantel. Ihr Leben durchläuft aufgrund ihrer Herkunft sehr unterschiedliche Härten. Und sie sind auch aufgrund ihrer Herkunft und ihres Status sehr unterschiedlich gut ausgerüstet. Sie haben verschiedene Aufgaben und sie müssen sich diesen Aufgaben stellen. Der jüngere Mann, dem ich Tatkraft abzuspüren meine, braucht Kraft und Durchhaltevermögen. Er braucht Teamgeist, denn da sitzen noch andere an den Riemen. Vielleicht sind sie zu zweit, zu viert oder zu sechst und sie werden unter einem anderen Kommando stehen. Sie haben eine Aufgabe, die hart ist. Der am Steuerrad gibt ihnen vielleicht Kommandos. Seine Aufgabe erfordert viel mehr Wissen. Es ist eine Aufgabe für kluge, aber auch für ältere Männer. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, schreibt Paulus. Sich seinen Aufgaben zu stellen, das leuchtet uns ein, ist nicht immer einfach und es fordert uns heraus. Jeder von euch, der beruflich an einer Stelle steht oder familiär an einer Stelle steht, wo er so einen Kommandeur um sich hat, jemanden, der immer sagt, wie es gehen soll. Eins, 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 eins. Das ist das Kommando, was dieser Mensch da am Riemen bekommt. Das ist zivile Schifffahrt. Aber er braucht ein Kommando, damit die alle ankommen, damit sie nicht im Kreis fahren. Aber Spaß hat es ihm wahrscheinlich nicht gemacht. Und wenn du so einen Kommandeur in deinem Büro hast, der immer meint, er hat alles zu sagen und du sollst jetzt bitte mal, dann ahnst du, dass die Wirklichkeit dieser Leute unsere Wirklichkeit ist. Es ist ja auch zivile Schifffahrt. Naja, Soldaten unter uns, ihr seid nächste Woche dran, auf der rechten Seite des Kreuzes. Die Aufgabe, die sie erfüllen, und wir schauen uns nochmal die Kopenhagen an, die Aufgabe, die sie erfüllen, ist eine, die in der Geschichte der Menschheit eine große Reichweite hatte. Die zivile Schifffahrt, die Handelsschifffahrt und die Forschungsschifffahrt hat dazu geführt, dass die Menschen überhaupt die Welt begriffen haben. Das ist jetzt passiert in einer Zeit, in der kein anderes Mittel Menschen um die Welt gebracht hat. Und unsere beiden Personen, diese beiden Bootsleute, sehen im besseren Fall die Schöpfung in einer Weite, die die anderen, die auf dem Land bleiben, nie sehen werden. Aber sie müssen sich dafür auch der Härte stellen. Ungeahnte Schönheit wartet auf diese harten Männer, die hier in Schleswig-Holstein so wirklich nicht zu finden ist. Auf Fidschi sind jeden Tag 30 Grad. Damals allerdings wollten die Fidschianer, die heute davon auch nicht so gern reden wollen, die Seefahrer, die da ankamen, diese Bootsleute, auch möglicherweise auf den Grill packen. Denn Kannibalismus war in der Welt wirklich weit verbreitet. Neuseeland, wenn ihr da so hinfahrt, in das Paradies der Hobbits, schaut mal genau hin. Dort wurden früher Menschen gegessen. Und so lange ist das nicht her. Die zivile Schifffahrt war selbst in Schleswig-Holstein seit der Hanse extrem bedeutsam. Länder gediehen damals, wenn sie eine gute zivile Handelsflotte hatten, oder sie blieben zurück hinter dem Rest der Welt, sprich hinter dem Rest von Europa. Je nachdem, wie diese Männer ihre Aufgabe erfüllten, hat sich ihre Nation gut entwickelt oder eben auch nicht. Sie haben also einen tiefen Einfluss genommen auf die Welt. Die Frage, wie wir eigentlich unsere Aufgabe verstehen, die wir in der Welt vollbringen, finde ich vor diesem Hintergrund hochspannend. Denn der Mann mit dem Riemen hat nicht gefühlt, dass er Bedeutung hätte, glaube ich. Der hat vielleicht Blasen an seinen Händen gefühlt. Aber dass hunderte von Jahren später die Welt durch seine Tätigkeit eine andere geworden ist, weil er damals James Cook an eine Küste gerudert hat oder wen auch immer, hat er ja so nicht verstanden. Verstehst du deine Bedeutung eigentlich in der Welt? Ist dir klar, dass du Generationen später vielleicht noch Spuren hinterlässt, im Guten oder im Schlechten, je nachdem, wie du deine Tätigkeit versiehst? Das ist die Geschichte dieser Bootsleute. Es geht um Bedeutung, um die Bedeutung deiner Aufgabe, einer eigentlich einfach und banal wirkenden Aufgabe. Mit einem Riemen in der Hand wird Geschichte geschrieben. Auf einer Computertastatur, mit einem Staubsauger, wird Geschichte geschrieben. Die Geschichte der Menschheit. In diesem Fall ist es so bei den Bootsleuten, dass wenn sie versagen, eine Mannschaft stirbt, Schiffseigner bankrott gehen, zu Hause etwas einbricht, Familien nichts zu essen und zu trinken haben, es ist zum Schaden eines Landes und seiner Menschen, wenn sie ihre Aufgabe nicht gut machen. Und heute haben wir gehört in der Lesung aus der Apostelgeschichte, die war natürlich auch bewusst gewählt, dass auch die Verbreitung des christlichen Glaubens genau an diesen Menschen hing. Die sind mit Schiffen nach Italien rübergefahren. Sie haben sich mit Schiffen um die Welt bewegt. Und wären die gesunken, wäre Paulus weg gewesen und vieles von dem, was wir heute als Heilige Schrift lesen, wäre nie zu uns gelangt. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, heißt doch für jemanden, der eine ganz schlicht wirkende zivile Tätigkeit versieht, die mit Kirche und Glauben und so gar nichts zu tun zu haben scheint, heißt doch im Sinne der zwei reiche Lehre Luthers übrigens, das, was du tust, für Gott eine Bedeutung hat. Das, was du tust, für das Reich Gottes wichtig ist. Luther sagt mal, die Magd, die die Tenne fegt, versieht den rechten Gottesdienst. Und damit hat er gemeint, auch eine Aufgabe, die zunächst nicht so wirkt, als würde sie Gott irgendwie besondere Freude machen, hat aber, weil sie den Menschen dient, die um diesen, der seine Tätigkeit versieht, wichtig ist, eine Bedeutung. Es hat eine Bedeutung, wenn du deine Aufgabe gut machst. Die Positionen der beiden in unserem Altarbild, nämlich des Steuermanns und des Ruderers, sind Ausdruck einer Arbeitsteilung, die Menschenklassen umfasst. Das war damals natürlich schwerwiegender als heute. Heute sind wir so durchdemokratisiert. Ein Chef in Deutschland muss sich manchmal schon von seinem Betriebsrat blöde Fragen gefallen lassen, weil wir an einem Punkt angekommen sind, ich finde, Gott sei es gedankt, an dem so dieses sehr Hierarchische, das im Altarbild noch völlig klar ist, bei uns heute nicht mehr so gilt. Die Fragen, die daraus entstehen, sind schwerwiegende. Wenn ihr einmal den Philemon-Brief lest, wo es um den Sklaven Onesimus geht, ist euch vielleicht nicht so bekannt, da geht es um die Frage, ob, wenn zwei Leute Christen werden, nämlich einer, der einen Sklaven besitzt und der Sklave, wie die sich eigentlich zueinander zu verhalten haben. Wie geht das eigentlich, dass in deiner Firma du ein Chef bist und du hast jemanden, mit dem sitzt du hier am Sonntag im Gottesdienst, aber am Montag sollst du ihm sagen, was er zu tun hat. Und am Dienstag hat er Mist gebaut und du musst ihn in dein Büro zitieren und musst ihm sagen, weißt du was, das war jetzt keine Glanzstunde. Und am kommenden Sonntag sitzt ihr wieder hier in der Bank und singt gemeinsam fromme Lieder. Davon handelt unser Altarbild. Von zwei Menschen, die sehr unterschiedlich sind in ihrem Status, die aber, wie die Christen aller Zeiten, eine Haltung zueinander finden müssen, die gut ist. Die brüderliche Liebe untereinander, schreibt Paulus, sei herzlich. Was bedeutet das eigentlich für zwei Menschen, von denen der eine manchmal im Sturm scharfe und lebenswichtige Kommandos brüllt und der andere sie zu erfüllen hat? Was bedeutet das eigentlich, dass der eine dem anderen was zu sagen hat? Und Otto Flath hat darauf eine, wie ich finde, ganz geniale Antwort gefunden. Und auch da, finde ich, hat er in seiner Zeit ein wirklich interessantes Votum abgegeben. Und als es schon geschnitzt war, konnte man es auch nur noch wegsägen. Übertragen auf unsere Wirklichkeit heute hier, stellt sich für mich die Frage nach unserem Platz in der Welt Gottes, nach unserem Gelingen und seinen guten Folgen und unserem Scheitern und seinen schlechten Folgen an diesem Altarbild. Wenn hier Bootsleute am Reich Gottes teilhaben, wie sieht es dann mit einer Verkäuferin aus, einem Klempner, einem Lehrer, einem Anwalt, einem Professor, einem Hausmeister, einem Sänger, einem Tischler, einem Kind oder einem Greis? Wie funktioniert das eigentlich mit uns und unserer Aufgabe im Reich Gottes? Das Zueinander unserer beiden Bootsleute möchte ich einmal im nächsten Bild zeigen. Und das ist für mich die Antwort Otto Flaths auf die Frage, wie in dieser Unterschiedlichkeit aus Status, Aufgabe und Alter das funktionieren kann. Und ich möchte zunächst mal nicht auf das Steuerrad und die Hände hinweisen, sondern auf die Füße. Denn, und auch das wird uns in der nächsten Woche bei den Soldaten wieder begegnen, diese beiden Bootsleute hier haben eine intensive und eine gute und enge Beziehung. Ihr seht das in dem Fuß des Steuermanns, der von hinten dicht zwischen die Füße des Ruderers tritt. Sie sind sich nahe. Bei den Soldaten ist da gar nicht die Rede davon. Hier ist etwas geglückt. Ich lese es so, der Steuermann tritt in die Aufgabe des Matrosen mit hinein. Er ist ihm nahe und er schreitet quasi mit ihm gemeinsam. Denn das ist das einzige Mal hier, dass bei diesen beiden Gruppen von Soldaten und Bootsleuten das genauso stattfindet. Und wenn man daran noch zweifelt, und jetzt sehen wir die nächste Folie, dann schaut man sich ihre Hände an. Das sind zwei Männer, die nicht nur aneinander gewiesen sind, die sich nicht nur in einer intensiven Beziehung nahestehen, die aus ganz unterschiedlichen Generationen und verschiedenem Status stammen, sondern das sind zwei Männer, die wissen, wer sie sind und dass sie einander benötigen. Sie stehen fest in ihrer gemeinsamen Aufgabe und hier wird es emotional. Sie halten auch einander in dieser Aufgabe. Alles andere könnte man noch so als so zweckmäßig betrachten, aber wenn zwei erwachsene Männer einander an der Hand halten, dann weiß man, sie haben verstanden, dass sie in dieser Schwierigkeit einander brauchen. Und das wollte Otto Flath offenbar so sagen. Schaut sie euch mal an in ihrer Unterschiedlichkeit und wie sie das hinbekommen miteinander. Ihre Gesichter sind vollkommen schleswig-holsteinisch. Sie sind wirklich eindeutig Seeleute in der ganzen Härte ihrer Existenz. Ihr ganzer Körper strahlt aus, wir sind fest und sicher. Aber in ihren Händen erkennen wir es. Sie brauchen einander und das haben sie verstanden. In unserer Kultur drückt das Händehalten ja tiefe Zugehörigkeit aus, ein Einanderhalten, helfen und führen. Und das geht übrigens in beide Richtungen. Der Alte hält dem Jungen die Hand, er geht mit ihm und leitet ihn, er steht ihm in Not und Selbstzweifel bei. In der Angst vor dem Scheitern, das ja junge Menschen in unserer Zeit offenbar schärfer befällt als noch vor 20 Jahren. Und der Junge hält den Alten in seiner beginnenden Schwäche, in seiner abnehmenden Kraft, in seinem Zweifel. Er führt ihn, indem er ihn hinter sich herzieht. Er geht mit ihm, vielleicht sogar bis zu seinem Ende. Die letzten Minuten möchte ich von den Menschen wegkommen und eine Ebene höher kommen. Dort hat Otto Flath Engel in unser Altarbild gezeichnet, die eine große Bedeutung haben, und wir sehen die nächste Folie schon, danke. Er spricht hier ein Thema an, das uns etwas zu verloren zu gehen droht in der Christenheit. Eigentlich findet man so Bücher über Engel vorwiegend jetzt in irgendwelcher esoterischen Literatur. Aber die Engel sind irgendwie, es sind ja so Zwischenwesen, in der Bibel sind sie dauernd bezeichnet, Boten Gottes zu unserer Hilfe. Und Flath trägt damit in die Komposition des Altars eine Ebene ein, die hochbedeutsam ist. Denn er hat für jedes Thema einen Engel eingetragen. Die Engel sind oftmals, nach meiner Sicht der Dinge, so etwas wie die offenkundige Interpretation Flaths. Und wir schauen uns einmal an, was er bei den Bootsleuten sich gedacht hat. Wenn man die ganze Sache mal nordet, also geradeaus ist Norden, dann schaut der Engel nach Westen. Und ein Schleswig-Holsteiner weiß natürlich, dass Westen der Ort, von dem die meiste Zeit des Jahres der scharfe Wind kommt. Dem stemmt der Engel sich entgegen. Er steht den Seeleuten bei, er kämpft für sie. Gott sendet seine Engel genau in ihre Situation, genau in unsere Situation. Wenn dir der Wind scharf von vorne entgegenbläst, morgen früh im Büro. Ach Quatsch, heute nach dem Gottesdienst zu Hause. Dann denk an diesen Engel. Gott sendet seine Engel und die stemmen sich diesem Wind entgegen. Sie stehen also auf deiner Seite. Wenn man zu Hause Stress hat miteinander, ist natürlich die Frage, ob da nicht nur zwei Menschen im Stress sind, sondern dann auch gleich zwei Engel, eine hochkomplexe, ich weiß. Aber vielleicht fühlst du trotzdem den Trost, dass Gott seine Engel in deine Situation hineinschickt und dass er bei dir ist. Und wenn wir uns unseren Engel genau anschauen, dann sehen wir, dass er über den Steuermann wie segnend eine Hand hält. Das ist nicht eindeutig. Vielleicht ist die Hand auch irgendwie in dieser Stemmbewegung dahin geraten, aber ich finde doch, es sieht aus wie eine segnende Hand. Und auf jeden Fall benötigen sie das doch unbedingt, unsere beiden Bootsleute. Ihr Leben ist bedroht, jeden Tag. Sie haben eine schwere Aufgabe und da ist ein Wächter über ihrem Geschick, über unserem Geschick, über deinem Geschick. Gott interessiert sich für deine Wirklichkeit. Heute, haben wir am Anfang gehört, ist die Zeit der Gnade, der Tag des Heils. Und ein letztes. Im gesamten Bild des Altars stehen diese Bootsleute direkt neben dem Kreuz. Traurig gestimmt hat mich, zutiefst traurig gestimmt tatsächlich, dass sie da gar nicht hinschauen. Sie sind von ihrer Aufgabe so gefangen, sie blicken so geradeaus, dass sie nach oben ihren Blick nicht wenden. Ob ihnen das selbstverständlich geworden ist, die christliche Seefahrt, ob das noch so eine Formel ist in ihrem Leben, Haben Sie im Konfirmandenunterricht vielleicht noch irgendetwas gelernt und das schwimmt jetzt so irgendwie noch in Ihrer Existenz mit? Sie hätten doch allen Grund. Es ist ja direkt neben Ihnen. Es ist nicht weit weg. Gott ist nicht fern. Aber Sie schauen nicht hin. Ob Sie keinen Zugang zu Jesus haben, falten Sie eigentlich mal die Hände? Sie müssten dazu den anderen loslassen. Sie müssten allein vor Gott stehen. Ob Sie das können? Unser Altarbild sagt uns das nicht. Aber es sagt in der Gesamtkomposition des Altars, Jesus ist da. Das Kreuz hat eine tiefe Bedeutung für diese Männer, denn es ist der Ort ihrer Rettung, ihrer Seelen. Jesus hat alles getan und es gilt für sie. Du darfst gerettet sein. Du bist berufen, ein Bürger des Himmels zu sein. Noch einmal, die Kernbotschaften dieser kleinen Gruppe, die ich gefunden habe, waren die Aufgabe in unserem Leben, was wir zu tun und zu lassen haben zu Gottes Freude in dieser Welt. Das sehe ich in den Bootsleuten. Ich sehe das Thema Brüder und Schwestern in ihrer Unterschiedlichkeit, in unserem Aufeinandergewiesensein. Ich sehe den Segen Gottes in der Not unseres Lebens, in der Herausforderung und der Anforderung, die Engel, die er sendet, um uns zu segnen. Und ich sehe Jesus an unserer Seite. Die Frage, ob wir da hinschauen, ob wir ihn im Blick behalten, so wie er uns im Blick behält, ob wir uns ihm zuwenden oder bei unserer Aufgabe bleiben, gefangen im Hier und Jetzt. Vielleicht seid ihr wie ich auch gespannt auf die nächste Woche, wenn wir rechts vom Kreuz über die Soldaten nachdenken. Und vielleicht sehen wir uns dann ja hier im Gottesdienst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.